Nochmal um die Jahreslosung. Vor zwei Wochen hat der Ulu schon darüber gepredigt und der hat leichtsinnigerweise gesagt, ich soll alles ergänzen, was mir dazu einfällt. Das ist gefährlich, Ulu, wenn du sowas sagst, vor allem wenn du mir nur eine Predigt dafür Zeit gibst. Also ich habe euch die nochmal aufgeschrieben. Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Und unten drunter habe ich noch den Nachfolgesatz geschrieben, weil ich finde, der drückt so gut aus, was Gott eigentlich möchte, was sich bei uns verändert. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinem Willen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Genau, das ist dieser Satz. Jahreslosung ist ein Satz aus der Bibel, der jährlich ausgetauscht wird und uns eigentlich so als Motto durch das Jahr begleitet. Okay, mein persönlicher Coach und Mentor hat mir vor kurzem geraten, ich soll ab und zu in meiner Predigt ein Bild malen, weil er ab und zu sich in meinen Gedanken verheddert und dann hängen bleibt und dann am Ende nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Und so ein Bild könnte man gut mit nach Hause nehmen und sich orientieren. Und deswegen für alle visuellen Typen heute male ich mal ein Bild zur Jahreslosung. Jetzt muss ich das Mikro mitnehmen. Also ich bin jetzt hier nicht der Schnellzeichner. Was war das für eine Sendung, wo dieser Oscar immer... Dalli Dalli oder der große Preis, ich weiß. Also, okay. Das ist jetzt mal hier eine Hand. Da fehlt der Finger. Okay, und in der Hand ein Geschenk, schön verpackt. Kann sie das sehen hier? Okay, dann vielleicht noch eine Schleife drumherum. Okay, und in dem Geschenk so wie es in der Jahreslosung heißt, da ist jetzt das neue Herz drinnen. Okay, also das ist ein sehr schönes Bild. Gott hält uns quasi die Hand. Also ich meine... Ja, okay. Gott hält uns die Hand hin mit dem Geschenk und wir müssen es eigentlich nur noch in Empfang nehmen und vielleicht ist die größte Arbeit noch, dass wir das auspacken müssen und dann können wir uns eigentlich freuen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das, dass es so ist, dass die Jahreslosung das bedeutet? Also, ich denke, Gott schenkt uns wirklich ganz viele Dinge einfach so. Also zum Beispiel einen Regenbogen oder raureif Glitzerschnee und Sonne, so wie heute, oder einen netten Telefonanruf oder einen Überraschungsbesuch. Aber ein neues Herz, also ich weiß nicht, was ihr so für Leute kennt, aber ich habe in meinem Leben noch nie jemanden getroffen, der auf diese Weise ein neues Herz bekommen hätte. Ich denke, das ist nicht Gottes Art. Also hier mal... Erste Bild war schon mal nix. Ich weiß nicht, wer von euch sich die Mühe gemacht hat und das Buch zu diesem Satz gelesen, das ganze Buch. Das ist nämlich ganz typisch, dass wir uns aus so einem Buch den nettesten Satz rauslesen. Ich schenke euch ein neues Herz und den Rest, den schenken wir uns. Also, das Buch heißt, ist vom Propheten Hesekiel und der Satz hier, der steht erst im 36. Kapitel. Also das heißt, wir müssten eigentlich mindestens 35 Kapitel lesen vorher, bevor wir uns diesen Satz gönnen dürfen. Und ich sag euch, die 35 Kapitel vorher, da dreht's euch den Magen um. Also das ist wirklich harte Kost. Und wenn jemand von euch Gott mal wirklich von seiner leidenschaftlichsten Seite kennenlernen will, rate ich euch, lest dieses Buch. Und zwar begegnet uns Gott da wirklich mit der ganzen Wucht seiner Heiligkeit. Und das ist wirklich auch schrecklich und gewaltig zu lesen. Und der Hesekiel beschreibt da einen Gott, der wirklich tobt und bebt vor Wut und rasend ist vor Eifersucht. Und ich denke, wenn man das so durchliest, dann kriegt man ein ganz beklemmendes Gefühl im Magen und denkt, Mensch, ist das wirklich mein Gott? Wir glauben lieber so an diesen lieben Gott. Und trotzdem, denke ich, das gehört dazu. Und auch so Gefühle wie Wut und Eifersucht, das sind durchaus göttliche Gefühle. Und ich denke, Gott schenkt uns die manchmal, damit wir ein bisschen ahnen können, wie es ihm manchmal geht mit uns. Die meisten Sätze in dem Buch, die hören sich nicht so nett an wie der hier, aber die sind vom selben Sprecher, also müsste man die fairerweise auch alle lesen. Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, ach, der Satz, das Buch gilt uns nicht, das gilt den Israeliten vor x-tausend Jahren, aber dann gilt uns der Satz auch nicht. Also entweder oder. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass jemand völlig ausgetickt ist und ausgerastet und jemanden absolut zur Schnecke gemacht hat und ihr wart daneben gestanden und wart eigentlich gar nicht betroffen, aber es fühlt sich trotzdem furchtbar an und automatisch checkt man sofort alles durch bei sich selber, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht. Und so geht's einem mit dem Hesekiel-Buch, vor allem mit diesen ersten, ich sage jetzt mal 33 Kapitel, glaube ich, wo wirklich diese Wut von Gott zum Ausdruck kommt. Aber es ist auch so, dass gerade diese Wut, die da Gott über diese Israeliten wirklich wie ausschüttet, das ist eigentlich die andere Seite von seiner Liebe. Also eine Liebe, die den anderen nicht so lässt, wie er ist und die den anderen nicht ins Unglück rennen lässt, weil er was Besseres für ihn weiß. Auf alle Fälle müssen wir uns jetzt mal von diesem Bild verabschieden. Und es gibt ein neues Bild. Vielleicht erinnern sich manche von euch dran, der Ulu hat vor 2 Wochen einen Vergleich gebracht zu diesem Vers. Und zwar hat er von einer Herztransplantation gesprochen. Und ich fand das eigentlich ein starkes Bild und würde das Bild gerne wieder aufgreifen und noch ein bisschen ausweiten. Dazu will ich vorher sagen, also ich bin gelernte Krankenschwester und ich habe eigentlich zu Organspende ein gespaltenes Verhältnis. Also ich habe Menschen gut leben sehen, weil sie ein neues Organ bekommen haben, aber ich habe auch Menschen verzweifeln sehen und große Mühe haben, weil sie ein neues Organ bekommen haben. Das ist jetzt keine Werbung für Organspende, könnt ihr denken, was ihr wollt. Es ist einfach ein Vergleich, der hat seine Grenzen, aber er hat ein paar ganz tolle Parallelen. Okay, also da ist jetzt mal ein Patient hier. Und der liegt auf dem OP-Tisch hier. Genau, der liegt da halb freiwillig, weil er hat ja die Einverständniserklärung unterschrieben und halb unfreiwillig, weil eigentlich hat er keine Wahl, weil mit dem alten Herzen würde er ja nicht mehr lang überleben. Da braucht es viel Vertrauen, das hat der Ulo in der Predigt auch schon gesagt. Also wenn sich jemand da drauflegt, dann muss er irgendwie denken, der Mensch, der ihn operiert, der muss was können, dem vertraue ich mich jetzt an. Zum Glück schläft der Mensch erstmal, also der hier ist der in Narkose und kriegt gar nicht so viel mit. Und das ist wirklich auch gut so. Wenn Gott an uns arbeitet, dann denke ich, kriegen wir das oft auch gar nicht so mit. Und ich glaube, das ist auch wichtig so, weil wir das vielleicht in seinem vollen Ausmaß gar nicht aushalten würden, was Gott da an uns arbeitet. Und das hat Gott ganz genial eingerichtet. Also wir können manche schmerzhaften Dinge einfach vergessen oder verdrängen, das ist ein Segen. Oder Gott gibt uns manchmal auch Fähigkeiten und Mechanismen, wie wir manches besser aushalten können, also so Fluchtpunkte, wo mal nichts wehtut, wo wir abgelenkt sind, wo wir quasi wie so ein bisschen entrückt werden in Narkose. Also das ist für jeden vielleicht was anderes. Der eine macht Sport, der andere macht Musik, die nächste geht shoppen oder in die Natur oder vertieft sich in ein Buch oder in den Film oder in ein Computerspiel. Also da ist wirklich eine ganze Möglichkeit von Narkosemitteln. Wichtig ist, dass das nicht Suchtcharakter kriegt. Und ich denke, so Dinge wie Alkohol und Drogen sind vielleicht auch nicht ideal, weil irgendwann sollte er auch mal wieder aufwachen, sonst hat er ja nichts von seinem neuen Herzen. Also, dann richtet Gott als Operateur eine OP-Lampe, gibt es da immer. Hier, das sind immer die Zivis normal dafür zuständig und werden immer zusammengeschissen, wenn das nicht ganz akkurat auf die Schnittstelle gerichtet ist. Und dann schneidet Gott wirklich präzise und tief da, wo es sein muss. Also mein Mann hat gesagt, ich darf die medizinischen Details nicht zu deutlich darstellen, sonst kippen die Leute um. Also hier nur ein ganz dezenter Schnitt hier. Und da drin ist jetzt das alte, versteinerte Herz. Das muss raus. Also ich mal, das ist jetzt eigentlich gar kein richtiges Herz, das ist so ein harter Klumpen, also wie so ein Stein. Und im Hesekiel-Buch wird dieses alte Herz beschrieben mit Götzendienst. Also das ist der Begriff, also dass jemand seine ganze Energie und seine Liebe für andere Götter opfert. Und deswegen ist Gott ja auch so eifersüchtig. Wie schaut so ein Herz aus? Also ich nehme jetzt mal ein paar Begriffe, die so in etwa in dem Hesekiel eine Rolle spielen. Also das Erste, was Gott maßlos aufregt, ist das groß genug? Ist zu klein? Geht. Also er sagt, ihr seid habgierig. Also das ist ein ganz großer Vorwurf. Also der Götze, der Gott am meisten stört, ist das Geld. Und durch den Hesekiel droht Gott dem Volk eine Hungersnot an und er prophezeit den Menschen, ihr Silber und Gold werden sie auf die Straße werfen wie Abfall. Es kann sie nicht retten vor dem glühenden Zorn des Herrn. Es ist wertlos geworden. Sie können ihren quälenden Hunger nicht damit stillen. Das ist die Strafe dafür, dass sie sich durch ihr Gold zur Auflehnung gegen den Herrn verführen ließen. Also das ist einer von diesen harten Sätzen, noch einer von den harmloseren. Dann eine zweite Eigenschaft von diesen harten Klumpen. Ich schreibe jetzt mal einfach hin. Macht geil, das steht nicht so im Hesekiel, weil die Israeliten haben das Wort noch nicht gekannt, sonst hätte es Gott bestimmt verwendet, weil das macht geil, das geht oft einher mit habgierig, weil dann Menschen unterdrückt werden oder übervorteilt, dann werden die Armen immer ärmer, die Reichen immer reicher, weil wer das Geld hat, hat die Macht. Das hat sich bis heute nicht geändert. Dann ist dieses Herz noch feige. Also bei den Israeliten war das so, die haben dann nicht mehr Gott vertraut, sondern sie haben sind Bündnisse eingegangen mit Nachbarvölkern, weil die scheinbar irgendwie mehr Sicherheit vermittelt haben. Und dadurch wurden sie dann auch noch käuflich. Also haben sich da verstrickt in Abhängigkeiten. Und Gott hat da das Wort Prostitution verwandt als Vergleich. Also ein ganz hartes Wort und hat gesagt, also ihr benutzt die Gaben, die ich euch geschenkt habe und die verschleudert ihr jetzt an Menschen, damit die euch bewundern und bezahlen. Aber ich sage euch gleich, die lassen euch irgendwann fallen wie eine heiße Kartoffel. Und dann hat sich Gott auch noch beschwert, dass das Volk einfach ungehorsam ist. Also Gott hat gesagt, ich habe mir so viel Mühe gegeben und habe euch so viele Regeln gegeben, damit ihr einfach wisst, wie es gut ist, wenn ihr lebt. Und manches kennen wir zum Beispiel als die 10 Gebote. Und was denkt ihr, welches Gebot Gott am meisten genervt hat, dass es nicht eingehalten wird? Hat jemand eine Idee? Das ist auch wichtig, aber das, was gerade auch beim Hesekiel Gott immer wieder wettert, was so schlimm ist, dass sich die Leute nicht dran halten, das ist der Sabbat. Wo wir denken, ach, das ist ein bisschen Sonntag, wenn man das mal nicht so einhält, aber das war Gott am allerschlimmsten, dass Gott gesagt hat, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ihr mir so wenig vertraut, dass wenn ihr einen Tag mal nicht arbeitet und denkt, dann reicht's nicht und Könnt ihr nicht mir vertrauen, dass wenn ihr ab und zu mal Pause macht, dass ich euch versorge, wenn ihr euch Zeit nehmt für mich? Das war Gott ganz schlimm. So, also das muss jetzt alles raus. Und dann wartet da drüben schon das neue Herz. Das muss jetzt da rein. Ich schreibe jetzt hier mal noch drüber. Also das ist das alte, ich nenne das jetzt mal einfach das Steinherz. Das Steinherz, bei dem anderen habe ich mir überlegt, wie nenne ich das? Ist es dann ein weiches Herz? Aber eigentlich hat mir das nicht so gefallen, weil ich gedacht habe, das ist ja eigentlich das Herz, das viel kräftiger ist als das. Das ist ja neu und jung und eine starke Pumpe. Und ich nenne das jetzt einfach mal das Kämpferherz. Also damit ist der Mensch wieder leistungsfähig. Das Kämpferherz. Okay, und wie ist jetzt das? Also das ist jetzt eigentlich, Gottes Herz. Also das ist sein Herz, wie er ist. Wo schreibe ich jetzt das hin? Also das ist zum Beispiel gerecht. Gerechtigkeit war Gott auch ganz wichtig. Also sagt, das ist dann auch nicht unbedingt so ein sanftes, nettes Herz, sondern das ist wirklich ein Herz, das sich aufregt, wenn irgendwo Ungerechtigkeit passiert, das die Schwachen beschützt, das sich nicht manipulieren lässt und auch nicht bestechen und das wirklich eintritt für das Gute. Dann ist es wahrhaftig. Also Gott hat gesagt, wenn ihr zornig werdet, dann werdet zornig über Scheinheiligkeit oder wenn jemand was Falsches über jemand anders erzählt oder auch Aussagen über mich, also über Gott verdreht. Da gab es nämlich auch zur Zeit von dem Hesekiel andere Propheten, die haben einfach nur solche Sätze gesagt. Also die lauter so schöne Jahreslosungen, eine schöne nach der anderen, aber eigentlich hat es das Volk nicht verändert. Es hat sie nur irgendwie einmassiert, aber eine OP, da kommt kein neues Herz rein. Dann ein mutiges Herz, also das hat vor allem der Hesekiel gebraucht, weil der war ziemlich alleine da. Und dem hat Gott zum Beispiel gesagt, hab keine Angst. Ich weiß, diese Menschen, also die Israeliten, die sind harte Knochen und die werden mit Sicherheit nicht auf dich hören. Aber, und dann sagt er, dich mache ich so hart und unnachgiebig wie sie. Ich mache dich härter als Kieselstein, so hart wie Diamant. Hab nur keine Angst vor diesem widerspenstigen Volk. Also das hat jetzt nichts mit Unbarmherzigkeit zu tun, sondern wirklich mit Mut und innerer Stärke, einfach auch Dinge beim Namen zu nennen, wo was falsch läuft und anzusprechen. Und dann ist das Herz einfach noch ausdauernd, also das hat wieder viel Kondition. Und es ist standhaft. Und belastbar. Also einfach fit. Genau, also mit so einem Herzen kann man dann wieder einen Marathon laufen. Jetzt die Frage, kennt ihr jemanden mit so einem Herzen? Also ich kenne da eigentlich nur einen. Das ist der Mann, der in den Evangelien beschrieben ist. Jesus. Das war ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich, aber der hatte ein heiliges, göttliches Herz. Und der hat uns quasi vorgemacht, wie das aussieht, wenn man so eine OP hinter sich hat. Und genauso wünscht Gott sich auch, dass wir werden, also dass wir uns ihm anvertrauen, dass er uns so verändern kann. Wir müssen uns nur darauf einstellen, dass das eben nicht so nett verpackt daherkommt, wie auf dem ersten Bild, sondern die Realität schaut einfach anders aus. Und im Hesekiel, da ist es ziemlich drastisch beschrieben, wie Gott diese Operation durchführt an seinem Volk. Und ich sage jetzt einfach noch mal ein paar Punkte, die einfach wichtig sind und die man einfach nicht vergessen darf, wenn sowas passieren soll. Also, als allererstes, da musste jemand sterben. Also, wenn jemand ein neues Herz kriegt, dann musste da jemand sterben. Da führt kein Weg dran vorbei. Es hat jeder nur ein Herz. Und Es musste nicht nur jemand sterben, sondern derjenige, der gestorben ist, oder seine Angehörigen mussten die Einwilligung geben, dass dieses Herz verschenkt wird. Also ich kann euch da vielleicht eine kurze Geschichte erzählen aus meinem Krankenschwester-Dasein. Ich glaube, es war im zweiten Ausbildungsjahr, da habe ich auf einer Kardiologie gearbeitet und habe eine relativ junge Frau gepflegt, die war auf der Warteliste für ein Spenderherz und der ging es wirklich zunehmend schlechter und die hat einfach wirklich nur gewartet und dann war es so, dass zeitgleich in dieser Phase eine andere Frau bei uns eingeliefert wurde auf der Intensivstation, die ist einfach daheim umgefallen und war dann hirntot und dann war die Frage, ja, dürfen die Organe gespendet werden? Und die Angehörigen haben sich dagegen entschieden. Also das war jetzt, natürlich hätte das nie gepasst von der DNA, so einen Zufall gibt es nicht, aber für mich war das damals ganz eindrücklich zu sehen, da wartet jemand und da hätte jemand und es kommt nicht zusammen. Und das bedeutet, da ist man eigentlich total angewiesen auf die Großzügigkeit des anderen, der herschenken könnte. Also es kann niemand fordern, ein neues Herz zu kriegen und niemand hat ein Recht auf ein neues Herz. Und das ist einfach auch im Geistlichen Gnade. Und ich denke, das können wir uns nicht oft genug sagen, dass sich Gott da wirklich sein Liebstes aus dem Leib reißt und sein Herz verschenkt. Okay, dann zweitens, das, was uns auch immer gar nicht so gefällt. Soll jetzt ein Skalpell sein, ist jetzt ein bisschen... Ja, okay. Also das ist kein harmloser Eingriff, wie gesagt, keine Massage, sondern da fließt Blut und da werden Haut und Muskeln und Gewebe durchtrennt und da gehen erstmal Dinge kaputt. Also das muss man sich vorstellen, das Herz, das ist ja nicht nur einfach wie so ein Blinddarm, den man da mal rausschneiden kann, sondern das ist an einem Reizleitungssystem angeschlossen, an Nerven und das kappt man alles. Das ist unvorstellbar, wie das funktionieren kann, dass jemand auch mal eine kurze Zeit auch ganz ohne nur über maschinelle Pumpen oder so am Leben erhalten wird. Und beim Hesekiel, da hört sich das auch ganz brutal an, wie das ist, wenn Gott da wirklich was kaputt gehen lässt, um das neue Herz einzupflanzen. Also da heißt zum Beispiel, ich, der Herr, schieße meine tödlichen Pfeile gegen euch ab, um euch zu vernichten. Und ich sende euch Hunger und wilde Tiere, denen eure Kinder zum Opfer fallen. Krankheiten und Kriege lasse ich unter euch wüten. Ich, der Herr, sage das und tue es auch. So sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. So einen Satz nimmt niemand als Jahreslosung. Und so einen Satz, der wiederholt sich, diese ganzen 33 Kapitel vorher in dem Hesekiel, immer wieder bis zu diesem Satz. Und natürlich wird es sehr dramatisch geschildert und ich denke, das Volk Israel musste damals auch wirklich ganz schlimme Sachen durchmachen und so wie sich das anhört, haben die sich auch total daneben benommen und Gott war wirklich wütend und ich denke jetzt nicht, dass wir uns deren Schuhe anziehen müssen und uns da eins zu eins irgendwie vergleichen, aber es sollte uns zu denken geben, wer Gott ist eigentlich und schon auch, dass wir nicht auf irgendwelche bösen Umstände schieben können, wenn irgendwas Schlimmes passiert, sondern dass Gott wirklich sagt, ich übernehme die Verantwortung dafür, was jetzt hier Schlimmes passiert. Da müssen auch Unschuldige mitleiden. Mir geht es so, ich lasse das einfach so stehen. Ich verstehe da vielleicht vieles auch nicht oder muss das einfach aushalten. Und ich vertraue jetzt einfach mal dem Hesekiel. Der hat am Anfang von seinem Buch eine super Vision beschrieben, die war atemberaubend und ganz gewaltig. Und dann denke ich mir, wenn so ein Mann so ein Bild von Gott bekommt und dann mit ihm spricht, dann vertraue ich einfach drauf, dass das stimmt, was der da aufgeschrieben hat. Und das war für ihn auch nicht leicht und er ist ein hohes Risiko eingegangen, weil er war ziemlich alleine. Tatsache ist, dass wenn Gott uns das alte Herz rausnimmt, dass wir das merken. Also das geht nicht so nebenbei und das bedeutet tiefgreifende Einschnitte und ich denke, das klingt jetzt alles sehr schwer und ungemütlich, aber ich denke, das ist das Leben, wahrscheinlich geht es nicht anders. Und ich habe mir gedacht, ja, wie soll Gott mir ein demütiges Herz schenken zum Beispiel, wenn ich nur Erfolg habe? Oder wie soll er mir ein barmherziges Herz schenken, wenn er mir nie meine Schuld zeigen darf und ich auch keine Vergebung erlebe? Oder wie soll ich ein mitfühlendes Herz kriegen, wenn ich nie Schmerz erlebe? Oder ein mutiges Herz, wenn ich nie in Gefahr komme? Oder ein standhaftes Herz, wenn ich keine Versuchung kenne? Also da braucht es ganz viel Vertrauen. Und mir geht es so, dass ich manchmal in so ganz kostbaren Augenblicken, da kriege ich so eine Ahnung davon, dass Gott wirklich alles in seiner Hand hat und dass er mich wirklich liebt und dass mir nichts schaden kann, was mir passiert. Und es fühlt sich dann ganz herrlich und leicht an. Aber meistens wehre ich mich gegen sowas. Also ich glaube, das ist auch ganz normal, weil ich der Meinung bin, das ist doch gar nicht nötig, es passt schon so, wie ich bin. Oder weil ich einfach Angst habe, dass das wehtun könnte. Oder weil ich mich schäme. Das ist jetzt auch noch ein Punkt. Das weiß ich jetzt nicht, wie man das malt, aber wer sowas hat, der weiß, erkennt es vielleicht. Das ist eine Narbe, die bleibt, die vielleicht auch immer mal wieder wehtut und mich daran erinnert, das war nötig. Gott sagt zum Beispiel jetzt, ich glaube, das ist kurz nach dem Satz, sagt er, ich besprenge euch mit reinem Wasser und wasche den ganzen Dreck ab, der durch den Götzendienst an euch haftet. Ich reinige euch, damit ihr nicht mehr unter den Folgen eurer Taten leiden müsst. Und dann sagt er, und wenn ihr dann an euer schändliches Treiben von früher denkt, dann wird euch vor euch selber ekeln. Und das finde ich auch ganz stark. Also da bleibt was zurück, eine Narbe, da ist nicht einfach dann alles weg und es ist gut so und es macht uns einerseits dankbar und andererseits demütig. Und viertens, und das ist jetzt das Schwerste überhaupt, also wir lassen jetzt den Kerle mal hier aufwachen, weil der kann ja jetzt nicht ewig da schlummern. Hier, jetzt schaut er noch ein bisschen belämmert. Aber jetzt ist er wach. Wenn die OP vorbei ist und wenn die OP geglückt ist, dann fängt nämlich die kritische Phase erst an. Weil dann ist die Frage, akzeptiert der Körper dieses neue Organ? Es ist ja nicht seins. Also die natürliche Reaktion von diesem Körper ist, das neue Herz muss weg. Unbedingt. Das ist fremde DNA, das ist Fremdeiweiß, das gehört nicht zu mir. Und es will der Körper loswerden wie einen Grippevirus. Und deswegen brauchen organtransplantierte Menschen, das weiß oft keiner, man denkt, ach, der hat ein neues Herz und lebt so lockerflockig weiter, die brauchen jeden Tag starke Medikamente, damit der Körper das neue Organ nicht abstößt. Das nennt man sogenannte Immunsuppressiva. Also es bedeutet in Zukunft ein Leben in totaler Abhängigkeit. Also dann male ich mal hier. Also es sind jetzt ein paar so Tabletten und die muss der jetzt wirklich jeden Tag ganz regelmäßig nehmen. Also wenn euch irgendjemand weismachen will, wenn Gott uns so ein neues Herz schenkt, dann ist damit alles gut und es lebt sich dann wunderbar in Frieden, glaubt es nicht. Das ist ein täglicher Kampf und der ist mal leichter und mal schwerer. Und ich denke, die meisten von euch, die jetzt heute hier sitzen, haben nicht das Problem, dass sie ein altes, versteinertes Herz haben, sondern ich denke, die Operation ist vorbei oder hat zumindest schon angefangen. Unser Problem ist nicht, wie bekomme ich ein neues Herz, sondern wie behalte ich das? Unser natürlicher Mensch will dieses Herz jeden Tag loswerden. Also auch geistlich gesehen ist es so. Wir sagen vom Kopf her schon, ja Gott, verändere mich. Ich möchte so will ich werden. Aber unser ganzer Rest schreit dagegen. Oder willst du wirklich ein Herz haben, das ganz ohne Sicherheiten lebt? Und willst du wirklich ein Herz haben, das ganz auf den Beifall von Menschen verzichten kann? Oder das sein Leben für seine Freunde aufgibt? Oder noch krasser für seine Feinde, also für Menschen, die ganz unsympathisch sind? Oder ein Herz, das so mutig ist, dass es Position bezieht, auch wenn das Ablehnung bedeutet? Es klingt anstrengend und manchmal gar nicht so reizvoll. Und deswegen brauchen wir jeden Tag diese Medikamente. Die haben normal auch immer ganz komische Namen. Und meine Medikamente, habe ich gedacht, die nenne ich jetzt mal hier so. die heißen GG DIDA. Vielleicht kann man sich das besser merken. GG DIDA. Und das sind die Kürzel für das, was mir eingefallen ist, was mir am meisten hilft, damit ich dieses Herz behalte. Also das erste G hier steht für Gebet. Also ich muss mich jeden Tag, muss ich dieses neue Herz in das Licht Gottes halten und Gott fragen, was denkst du über mich? Bin ich noch auf der richtigen Spur? Wie willst du, dass ich leben soll und was ist dir wirklich wichtig? Ich denke, ich muss Gott nicht jeden Tag alles fragen. Vieles hat er schon lang gesagt und immer wieder wiederholt. Ich kann das auch nachlesen, zum Beispiel beim Hesekiel. Dann das zweite G hier, das ist Gemeinschaft. Also such dir Leute, die dich in der Nähe Gottes halten. Das ist ganz wichtig. Also Menschen, die dich daran erinnern, was du schon geschafft hast und die dir Mut machen und die dir immer mal wieder erzählen von der Liebe Gottes und die dich daran erinnern, jeden Tag deine Medizin zu nehmen. Und dann hier, das ist was, das gefällt uns gar nicht so, dieses Die, das steht für Disziplin. Also, das hat nichts mit Lust zu tun. Du musst deine Medikamente jeden Tag nehmen. Jeden Tag. Also bei so einem organtransplantierten Menschen ist es so, der, wenn anfängt zu schlampern und auch nicht die Uhrzeiten einhält, dann fängt sein Körper an, Schritt für Schritt dieses neue Herz zu zerstören. Deswegen ist es so wichtig, Disziplin. Und da sind auch mal so Dinge wichtig wie einfach nur ganz banal die Lebensweise, ausreichend Schlaf, Bewegung, Ernährung, weil auch wenn der Körper nicht fit ist, dann kann man im geistlichen Bereich oft auch nicht wachsen. Und Pause machen, Sabbat. Und das da hier, das steht für Dankbarkeit, das ist auch ganz wichtig, also für die Gnade, für die Liebe, für dieses geschenkte Herz und dass es jeden Tag schlägt und für alles, was sich da bisher verwandelt hat. Lassen wir die mal jetzt mal hier ein bisschen lachen, dass der auch dankbar wird. Für mich ist nicht das der schönste Satz in dem Hesekiel. Der schönste Satz ist, da hat der Hesekiel dann nochmal so eine Vision von dem Tempel, wie der ganz prächtig sein wird und dass unter dem Tempel wird ein Fluss entspringen und der wird immer größer. Ich denke, das war der Jordan, das haben die Israeliten dann sich vorstellen können. Und er fließt in das salzige Tote Meer und ist so kräftig, dass er das Tote Meer, dass es nimmer salzig wird und dass da Fische drin rumschwimmen, also alles total fruchtbar. Und dann sagt der Hesekiel zu dem Volk, und wer euch dann begegnen wird, wenn ihr dieses neue Herz habt, wer euch begegnet, der wird sagen, früher war da eine Wüste, jetzt ist ein Paradies draus geworden. Und ich denke, das ist so ein Satz, den würde ich euch heute gern mitgeben, einfach als Vision für euer Leben, ein Paradies zu werden. Dass Leute, die euch begegnen, sagen, ich war im Paradies. Okay, ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir dir nicht egal sind. Und dass du uns so liebst, dass du uns nicht in unser Unglück laufen lässt und nicht leben mit einem kranken Herzen, sondern dass du dir so viel Mühe machst und uns ein lebendiges neues Herz schenkst, so eins wie du hast. Es hat dich viel gekostet und du weißt auch, dass es uns oft schwerfällt, das zu behalten und dass wir es oft vielleicht gern wieder loshaben würden und uns manchmal sogar sehnen nach der alten vermeintlichen Freiheit und Unabhängigkeit. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, jeden Tag mit der Abhängigkeit zu leben. Wir wollen dir vertrauen und wir wollen einander helfen, mit diesem neuen Herzen zu leben. Amen.